Campus Leben, dein Campus Magazin mit Vincent Leb auf Radio Radieschen.
Ich habe die Anwesenheitspflicht unterschritten. Ich will mich karenzieren lassen an der FH. Was mache ich dann? Antworten auf diese Fragen hat das bildungspolitische Referat der ÖH, nämlich Kathi und Max, die heute bei mir im Studio sind.
Ich bin die Kathi, also Katharina ist natürlich mein voller Name, aber ich werde gern Kathi genannt. Ich studiere im dritten Semester Master Financial Management und Controlling und betreue gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Max die Studierenden in ihren Angelegenheiten.
Hallo, ich bin der Max. Ich studiere auch im dritten Semester Financial Management und Controlling und wir machen diese Tätigkeit inzwischen seit über anderthalb Jahren zusammen.
Studierende können ihr Studium auch unterbrechen. Einmalig, auch wenn ihre Noten passen bis jetzt, und zwar aus geeigneten Gründen, die sie auch angeben müssen. Was wären denn so Gründe, um ein Studium tatsächlich unterbrechen zu können?
Frei aus dem Bauch heraus, zum Beispiel eine Schwangerschaft. Es sind ganz individuelle Gründe, deswegen steht auch drinnen geeignete Gründe und nicht irgendwie was Aufgezähltes, weil grundsätzlich entscheidet der Studiengangsleiter immer alleine, ob er der Person eine Karenzierung gibt oder nicht. Diese Gründe eben können, wie gesagt, Familienplanung bis über Arbeit und Studium geht sich gerade nicht aus, aber ich habe den Ausblick, in einem Jahr geht sich's wieder aus, oder eine längerfristige Krankheit, ein schwerer Unfall. All diese unvorhersehbaren Situationen können dazu führen, dass eine Karenzierung positiv ist. Viele würden diese Karenzierung auch nur als letzten Ausweg benutzen, deswegen sind Studiengangsleiter auch immer eher geneigt, der zuzustimmen, wobei es dabei aber auch immer darauf hinausläuft, ein persönliches Gespräch zu suchen, die eigene Motivation zu erklären, warum brauche ich jetzt die Karenzierung und habe ich danach auch die Motivation, um das Studium danach fertig zu machen.
Ja, habe dem nichts hinzuzufügen.
Also aber auch diese sollte unbedingt vermieden werden, wenn sie nicht unbedingt nötig ist, wie die Jahreswiederholung.
Es ist im Prinzip ja dasselbe. Der Unterschied ist im Wesentlichen darin, dass man ab dem Moment, wo dieser positive Bescheid der Karenzierung durchgeht oder wenn der eingeht im Postfach des Studierenden, gilt der. Und das kann halt von mir aus im März sein und dann steigt man halt auch im März des Folgejahres wieder ein. Bedeutet, wenn da halt dann schon dementsprechend Lehrveranstaltungen mittendrin laufen, sollte man vielleicht auch den Zeitpunkt ein bisschen überlegen, natürlich so früh wie möglich, aber halt jetzt auch nicht irgendwo mitten im Semester, wo man sagt, ja okay, da stehen jetzt halt gerade schon die Prüfungen an und wenn ich da in einem Jahr einsteige, habe ich es dann wieder im schlimmsten Fall mit den Prüfungen, wo es mich dann aufhauen könnte.
Und auch ist ein großer Unterschied bei der Jahreswiederholung, setzen sich die Prüfungsantritte zurück. Also du hast wieder die volle Anzahl an Prüfungen und die Anwesenheit wird auch zurückgesetzt und alles. Also es ist wie ein Neustart. Bei der Pause ist das nicht so. Wenn man in der Pause schon Prüfungsantritte negativ hatte, dann nimmt man die auch mit. Also die werden nicht zurückgesetzt. Das ist wie als wenn ich heute auf Pause drücke und nur ein Jahr in die Zukunft reise.
Klingt sehr einfach, aber man sollte auf jeden Fall deswegen auch ein Gespräch suchen, entweder erstinstanzlich mit uns oder wo man sich wohlfühlt, sich dem gegenüber zu äußern, damit da einfach nichts passiert, geschweige denn im schlimmsten Fall dann eine Exmatrikulation folgt, weil man halt einfach gewisse Dinge übersehen hat, nicht bedacht hat, genau.
Und wie leicht oder schwer ist es aus eurer Erfahrung, so eine Unterbrechung wirklich zu bekommen? Max, du hast es schon gesagt, also die Studiengangsleiter sind da...
Sie sind sehr wohlwollend. Es ist wirklich nicht schwer, so etwas zu bekommen. Eben aus dem Grund, dass es sehr wenige nur in Anspruch nehmen und die, die es nehmen, auch wirklich einen triftigen Grund haben. Also ich hätte noch nicht von einem Fall gehört, wo jemand aus Spaß einfach mal eine Karenzierung beantragt, weil es hindert ja nur deinem Studienverlauf, wenn du jetzt karenzieren musst. Und deswegen ist das...
Es ist nicht förderlich, unterm Strich.
Kommen wir mal zu den Rechten von Studierenden. Lektorinnen und Lektoren haben grundsätzlich ja 4 Wochen Zeit nach der Prüfung oder dem Abgabetermin, um meine Note einzutragen als Student oder Studentin. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben zwar unsere Note rechtzeitig bekommen, innerhalb der 2 Wochen idealerweise, aber sind nicht zufrieden. Also haben das Gefühl, wir wurden unfair benotet, können das überhaupt nicht verstehen. Was kann ich als Student oder Studentin dann tun?
Solange die Note positiv ist, gar nichts. Gegen eine positive Note kann eigentlich nie Einspruch erhoben werden. Gegen Noten können allgemein kein Einspruch erhoben werden bei einer Prüfung. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn ich eine Beschwerde mache aufgrund einer Prüfung oder einer finalen Leistung, muss sie dem Umstand geschuldet sein, dass etwas anderes schiefgegangen ist. Also wenn ich zum Beispiel zu spät von einem weiteren Prüfungstermin erfahren habe, dann ist das eine Art Verfahrensfehler. Oder wenn irgendwas nicht rechtzeitig kommuniziert wurde, wenn irgendwas falsch gemacht wurde, wenn mein Name falsch auf der Prüfung oder der falsche Studiengang steht, dann sind das alles Verfahrensfehler. Gegen die kann ich Einspruch erheben. Wenn ich das Gefühl habe, dass eine lernende Person dezidiert was gegen mich hat und ich das beweisen kann, kann ich mich beschweren. Aber nur gegen eine Prüfung oder gegen die Benotung kann ich mich nie beschweren.
Also die häufigsten Gründe, die uns begegnen, sind tatsächlich: im Syllabus wird festgelegt, dass die Prüfung aus Multiple-Choice-Fragen besteht und dann kommt eine Prüfung mit nur offenen Fragen. Das wäre ein klassischer Beschwerdegrund, wo man sagen kann, hey, der Syllabus, wo eben unsere Leistungsfeststellung beschrieben werden muss, sagt das, wir haben das bekommen, Verfahrensfehler, Beschwerde.
Die Konsequenz einer Beschwerde ist immer nur, dass ich meinen Prüfungsantritt zurückbekomme. Also ich werde nie eine fixe Note für etwas bekommen, nur weil ich mich beschwert habe, sondern ich kann mich nur beschweren, um dann noch einen weiteren Prüfungsantritt zu bekommen. Das ist auch ganz wichtig. Also eine Beschwerde ist nicht einfach nur dazu da, ich will jetzt einfach nur eine Note, ich will diese Prüfung nie wieder machen, das geht nie. Aber ich habe nochmal die Möglichkeit, einen Antritt zu bekommen. Deswegen werden Beschwerden auch eher dann positiv gewertet, wenn es der letzte Antritt einer Prüfung ist. Sich bei einem ersten Antritt zu beschweren, ja, ist auch gut, vielleicht für Dokumentationszwecke, aber eher selten, dass sie auch angenommen wird, weil du eben noch zwei weitere Antritte hast normalerweise.
Das heißt aber, ich kann mich wirklich nur aus formalen Gründen über eine Note beschweren. Wenn ich zum Beispiel unzufrieden damit bin, welche Fragen gestellt worden sind, obwohl es offene Fragen waren, wie im Syllabus festgelegt, oder mit dem Umfang der Prüfung, boah, da mussten wir in 1,5 Stunden so viele Fragen beantworten, das ist quasi unzumutbar. Das ist keine erfolgreiche Beschwerde.
Es ist immer eine subjektive Meinung der Studierenden gegen eine subjektive Meinung eines Lernenden. So, wer hat mehr Erfahrung damit? Wer kennt sich länger damit aus? Und im Normalfall nehmen Studierende auch schneller etwas als schwerer oder unfairer wahr, als es vielleicht von außen hineingeblickt aussieht. Was aber natürlich auch vorkommen kann, da kann man dann noch immer mit dem Lektor mal kommunizieren nach der Prüfung. Hey, war jetzt doch ein bisschen heftig. Könnten wir vielleicht schauen,
dass die Beurteilung ein bisschen entgegenkommender ist.
Ist auch schon vorgekommen.
Wenn ich mich jetzt aber trotz eurer expliziten Empfehlung doch beschweren möchte, wie mache ich das genau? Also wem schreibe ich da? Bis wann? Was muss ich da machen?
Die Beschwerde durchläuft 2 Instanzen. Die erste Instanz ist immer 2 Wochen, also man hat 2 Wochen ab Erhalt des Prüfungsergebnisses Zeit, sich beim Studiengangsleiter oder der Studiengangsleiterin zu beschweren per Mail. Dafür gibt es kein Formblatt, sondern man schreibt einfach eine Beschwerde, rattert das dann dezidiert in der Mail runter, dann wartet man auf eine Antwort, die meistens negativ zurückkommt, weil Studiengangsleiter und Studiengangsleiterinnen sich immer eher dagegen wehren, einer Beschwerde zuzustimmen. Und dann gibt es eine 2. Instanz, das Kollegium, für das gibt es dann ein Formblatt, wo auch vorgefertigte Fragen drinnen stehen, wogegen man sich beschwert, warum man sich beschwert und was man sich von der Beschwerde erwartet. Und die kann man dann aber nur schicken, wenn der Studiengangsleiter diese schon abgelehnt hat. Der Ausnahmefall ist, wenn eine Prüfung von einem Studiengangsleiter oder einer Studiengangsleiterin durchgeführt wurde, kann man sich nicht bei seinem eigenen Prüfer beschweren, sondern geht direkt ans Kollegium. Und das ist dann ein Gremium aus 18 oder 20 Leuten, genau die genaue Personenanzahl, bitte nagelt es mich nicht drauf fest. Und die besprechen das dann im Plenum. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Es wird davor auch eine kleine Kommission gebildet, die sich das eben genau im Detaillierten anschaut. Und es ist ein sehr fairer Prozess, muss man wirklich sagen, weil wir sitzen da auch mit drinnen und sind immer auf Studierendenseite, egal wie oder warum. Wir versuchen immer bis zum Schluss für den Studierenden, nur manchmal werden wir halt leider überstimmt.
Und spätestens bei der Beschwerde ans Kollegium sollte man uns auch einschalten zu Beratungszwecken und halt einfach auch, dass die Formulierung der Beschwerde und halt einfach, dass das da die Emotion mitunter, die da befangen ist, ein bisschen rausgenommen wird, weil kann schon sehr aufgeladen sein und das Kollegium ist, da sind auch Personen von der Trägerorganisation drinnen, also sehr professionelles Umfeld. Und wenn man da reinkracht mit Beleidigungen und Formulierungen, die halt einfach dem widerfahren, ist es halt auch nicht unbedingt zutuend an einem positiven Beschwerdeausgang. Genau.
Und je früher wir von einer Beschwerde wissen, desto früher können wir uns Argumente dazu überlegen, warum der Beschwerde stattgegeben werden sollte. Also wenn wir den Fall vorher schon kennen, ist es für uns um einiges leichter, unsere Argumentationskette aufzubauen, als wenn wir erst selbst am Tag davon erfahren.
Und dieses Kollegium, das habt ihr schon angesprochen, das heißt, da sitzen unterschiedliche Leute aus der FH drin, also unter anderem von den Eigentümerinnen, aber auch ihr als ÖH aus den Studiengängen Leute, und die entscheiden dann mit Mehrheitsbeschluss,
genau,
ob eine Beschwerde angenommen wird oder nicht.
Korrekt.
Genau, ja.
Kommen wir zu einem Thema, das euch vermutlich auch sehr, sehr häufig begegnet, die Anwesenheitspflicht.
Oh ja.
Die bei Lehrveranstaltungen ja grundsätzlich bei 75% liegt. Mhm. Was passiert denn jetzt wirklich, wenn ich mehr als ein Viertel der Termine verpasse und damit die Anwesenheitspflicht verletze bzw. unterschreite?
Also man verliert einen Prüfungsantritt. So, was heißt das? Der Prüfungsantritt, also man startet ganz normal mit dem ersten Termin, und unter der Annahme, dass dieser Studierende jetzt die Anwesenheitspflicht unterschritten hat, ist der zweite Termin direkt kommissionell. Also man verliert quasi den Zweitantritt, aber wenn man das so formuliert, ist es oft ein bisschen missverständlich, deswegen ganz gern so am Beispiel hergeleitet. Ja, und dann ist man direkt kommissionell, und wenn man den kommissionellen Antritt nicht besteht, dann eben kommt man wieder zu dem Thema Pausieren, Jahreswiederholung etc. Genau. Aber mehr Konsequenzen hat es in Wahrheit auch nicht.
Ich kann auch einen Kurs nie besuchen, also 0% Anwesenheit. Mhm. Es ist egal, wie klar ich sie unterschreite, ich verliere einen Prüfungsantritt und sonst nichts.
Es ist ein bisschen missverständlich in der Prüfungsordnung beschrieben grundsätzlich, weil ich glaube, ich kann sogar den genauen Wortlaut wiedergeben. Eine Prüfung hat 3 Antritte zu 4 Terminen zu erfolgen. So, wenn ich das einmal lese, verstehe ich gar nichts, was eigentlich nur heißt, ich darf einmal krankheitsbedingt fehlen. Mhm. Also ich habe 3 Antritte zu 4 Terminen. Das heißt, wenn ich einmal verhindert bin, verliere ich noch keinen Antritt. Wenn ich aber zweimal verhindert bin, verliere ich schon einen Antritt. Wenn man unter die Anwesenheit fällt, hat man 2 Antritte zu 3 Terminen. Was dann halt auch wieder bedeutet, eben, ich kann zweimal hingehen. Wenn ich einmal krankheitsbedingt fehle, darf ich noch ein drittes Mal hingehen. Aber ich habe nur 2 Antritte. Also mir wird der zweite Antritt rausgenommen.
Was jetzt vielleicht auch noch erwähnenswert ist im Zuge, weil wir vorher schon über berufsbegleitende Studierende geredet haben: Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund fürs Fernbleiben von Lehrveranstaltungen. Es ist auch sehr zu unserem Missfallen. Wir haben, alle Masterprogramme sind berufsbegleitend ausgelegt. Es gibt im Regelfall für jeden Jahrgang in jedem Studiengang eine berufsbegleitende Kohorte, eine Vollzeitkohorte. Bedeutet, der berufsbegleitende Anteil der Studierenden überwiegt den Vollzeitlern wahrscheinlich sehr stark. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Aber Arbeit ist kein Entschuldigungsgrund. Kommt leider auch immer sehr oft vor. Ist sehr ärgerlich, ehrlicherweise. Aber da kann man leider auch nichts dagegen machen.
Und man kann sich ja nicht nur bei Prüfungen entschuldigen, sondern auch bei Anwesenheit. Nehmen wir mal an, eine Lehrveranstaltung hat 10 Termine. Ich war bei 7. Mhm. Beim 8. Termin war ich aber krank, und bei den 2 abschließenden kann ich nicht dabei sein, aus beruflichen Gründen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich für diesen Termin, wo ich krank war, eine Bestätigung bringe, dann habe ich dann trotzdem die Anwesenheitspflicht erfüllt und 3 Prüfungsantritte, oder?
Ja. Ja. Wenn ich pünktlichst die Krankmeldung einreiche, also da gibt es ein Formblatt auf Moodle, auf das besteht der Service Point auch. Mhm. Ohne Formblatt wird keine Krankmeldung angenommen, hatten wir auch schon die Diskussion. Und ich glaube, das müsste ich nochmal ganz genau nachlesen, aber es ist einfach besser, sofort, wenn ich wo gefehlt habe und eine Krankmeldung habe, schick sie einfach hin und denk nicht mehr drüber nach und warte nicht bis zum Schluss, bis dann irgendwelche Fristen ablaufen. Weil wenn du wirklich krank bist und wirklich eine Krankmeldung hast, schick sie einfach ein.
Ihr beratet ja eben Studierende in rechtlichen Fragen. Welche Probleme könnt ihr denn nicht mehr hören jedes Semester oder?
Ach, also was mir wirklich am leidsten tut, aber was ich halt wirklich auch in dem Sinne fast, also ich will nicht sagen, ich kann es nicht mehr sehen, aber das ist halt so ein, ach, nicht schon wieder Fall, da wird der Bescheid über die Exmatrikulierung übermittelt und es wird sich an uns gewendet mit der Frage, ja, ich habe da diesen Bescheid bekommen, dass ich exmatrikuliert wurde, ich bin aber eigentlich im Juni fertig mit dem Studium, was kann ich machen? Nix kannst du da machen, geschätzter Kollege, geschätzte Kollegin, ich bin formal nicht mal mehr zuständig für dich.
Weil es schon zu spät ist.
Ja, weil es einfach schon zu spät ist.
Bescheid ist da.
Wir haben Fälle gehabt, der hat im Oktober vergangenen Jahres den Bescheid über die Exmatrikulierung bekommen und ist im Mai zu uns gekommen und hat gefragt, was man da noch machen kann. Das ist ein halbes Jahr her. Respectfully, da geht gar nichts mehr.
Was auch immer ganz schwierig ist, viele Leute glauben, Bachelorarbeit und Masterarbeit sind so Larifari hinher, ist der häufigste Exmatrikulierungsgrund an der FH. Mhm. Aus unserer Erfahrung. Weil viele Leute es einfach unterschätzen, wie viel Arbeit das ist und wie schnell das aber auch gehen kann, weil du hast für das Konzept oder das Exposé und dann die fertige Arbeit immer 3 Abgabetermine, außer bei der Masterarbeit, da komme ich dann gleich noch dazu. Und wenn ich beim ersten Mal nicht abgebe, weil ich habe es noch nicht geschafft, und dann gebe ich beim zweiten Mal das erste Mal ab und der sagt, na, das war eigentlich ein Blödsinn, stehe ich beim kommissionellen Termin. So schnell geht's und dann ist der auch noch negativ, weil ich es dann irgendwie wieder nicht geschafft habe oder ich habe das Feedback nicht verstanden und ich hatte jetzt keine Zeit mehr.
Oder ich habe versehentlich plagiiert oder
ähnliches. Oder ich habe versehentlich plagiiert, was ich eigentlich gar nicht wollte. Dann habe ich entweder die Jahreswiederholung oder ich bin raus.
Mhm.
Das verstehen dann viele nicht. Ja, es ist ja nur eine Abgabe. Das ist ja nicht so wie eine Prüfung. Na, das ist viel drastischer, also ist viel dramatischer, weil es eben so laissez-faire behandelt wird, aber das ist wirklich der häufigste Grund, wo dann Leute zu uns kommen, hey, ich habe jetzt ein Problem und wir so, nein, du hast halt leider kein Problem mehr, weil das ist schon zu spät.
Mhm.
Bei der Masterarbeit ist es nochmal drastischer, da darfst du sie überhaupt nur 2-mal abgeben. Die fertige Masterarbeit darfst du 1-mal abgeben, wenn die negativ zurückkommt, hast du einmalig die Möglichkeit der Wiedervorlage, wenn die negativ ist, wirst du automatisch exmatrikuliert. Da gibt es keine Möglichkeit der Jahreswiederholung, nichts mehr, was du machen kannst. Wenn du es das zweite Mal abgibst, ohne darüber nachzudenken, bist du einfach raus.
Mhm.
Und das ist kurz vor Ende deines Masters. Also diese Abschlussarbeiten, sich damit zu spielen, ist noch nie gut gegangen.
Die Abgaben dieser Arbeiten, dieser Abschlussarbeiten sind schon vorab so klar mit Datum festgelegt, dass es da auch kein kann ich nicht eine Woche später abgeben gibt. Da fährt die Eisenbahn drüber, diese Termine stehen. Und wenn du da nicht abgibst oder wenn die Leistung einfach nicht reicht, dann kann man da also auch verfahrenstechnisch eigentlich nichts machen.
Nur zum Verständnis, was heißt denn das genau, exmatrikuliert zu sein?
Dein Ausbildungsvertrag wird seitens der FH aufgelöst. Du hast nicht die Möglichkeit, dein Studium positiv zu absolvieren und du wirst für 3 Jahre von diesem Studiengang gesperrt. Das heißt, wenn du jetzt exmatrikuliert wirst, darfst du erst wieder in 3 Jahren an dieser FH diesen Studiengang besuchen, wenn die Frist nicht sogar länger ist.
Immer davor kommen.
Und das ist also ein richtig, richtig schmerzliches Mail, weil wir kriegen, das hat immer weitergeleitet, da steht sehr geehrter Herr so und so oder sehr geehrte Frau so und so an bei ihr Bescheid über die Exmatrikulation. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihr weiteres Leben oder irgendwie so ganz,
ja,
ganz,
ja, ganz, ganz komisch.
Ganz generisch, ganz unsensibel meines Erachtens nach. Ich meine, irgendwo auch verständlich, aber das ist dann halt schon, ja, einfach bitter. Das ist zu vermeiden.
Deshalb früh genug kommen.
Ja, das ist so der O-Ton, den wir mitgeben möchten.
Wie erreicht man euch denn am besten und wo?
Also wir haben Öffnungszeiten, die ich jetzt leider nicht genau wiedergeben kann, weil ich es mir einfach nicht merke, bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben ein Büro im B517, 30 Stunden die Woche offen. Da sitzt unsere liebe Büroassistentin, die Karin, zu erkennen an ihren lila Haaren. Die nimmt mal so an der Tür Beschwerden entgegen oder Anliegen entgegen und eskaliert es dann in die entsprechenden Referate weiter. Und dann landet es meistens per Mail entweder bei uns im BIPOL, wenn es uns betrifft, oder halt in den anderen Referaten, die davon befangen sind, oder halt ja generell Mail.
Per Mail und Telefon. Also Telefon praktischerweise nur zu den Öffnungszeiten. Mail an die auf der Website ersichtlich, offizieller office@oeh.ac.at, glaube ich, oder fh-oeh, irgend sowas. Also steht auf der Homepage. Da kann man immer eine Mail schreiben und es wird so schnell wie möglich halt bearbeitet und wir schauen halt auch immer, dass wir uns so schnell wie möglich melden. Klug wäre es, wenn ihr uns eine Mail schreibt, gibt es eine Telefonnummer dazu, weil telefonieren geht immer schneller als eine Mail.
Mhm. Oder Instagram, also sehr viele Sachen erreichen uns auch über Instagram. Andere Social Media Kanäle bespielen wir nicht wirklich, eigentlich gar nicht. Deswegen
einfach in die Insta-DMs leiden.
Genau.
Und hey, ich habe ein Problem.
Yeah.
Oder wir haben ja auch die WhatsApp-Gruppe. Also wir haben verschiedene WhatsApp-Gruppen mit allen Kohortensprechern drinnen. Schreibt es einfach rein, weil wir sind da auch drinnen. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal einfach auf Fragen direkt da reingeantwortet, weil das betrifft ja eh immer alle. Also es gibt schon viele Mittel und Wege, um uns einfach zu erreichen. aber am besten macht diesen Schritt und versucht uns zu erreichen, weil dann ist schon mal viel getan.
Max der Schütz und Kathi Reiner waren das vom Bildungspolitischen Referat der ÖH. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.
Danke für die Einladung.
Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Campus Leben hört ihr immer Mittwoch ab 11 und ab 14 Uhr auf Radio Radieschen. Dieser Podcast war ein Ausschnitt aus der Campus Leben Folge vom 23. Oktober 2024. Mein Name ist Vincent Leeb. Bis zum nächsten Mal.
Campus Leben auf Radio Radieschen am Mittwoch ab 11. Alle Infos auf radio-radieschen.at.